Willkommen zu Kopfkino und Linksverkehr, dem Podcast, bei dem Kirche nicht nur sonntags stattfindet und Diakonie mehr ist als ein schwer auszusprechendes Wort. Corinna Kopf und Christian Link nehmen dich mit auf eine Reise durch Gedanken, Gespräche und gelegentliche Gedankensprünge. Mal ernst, mal augenzwinkernd, aber immer mitten aus dem Leben. Und jetzt Kopfhörer auf, Kopfkino an. Los geht's!
Hallo zusammen. Heute ist das Thema vertrauliche Geburt. Mein Name ist Christian Link, bin Dekan im Kirchenbezirk Baden-Baden und Rastatt. Und neben mir die bezaubernde
Corinna Kopf, stellvertretende Geschäftsführerin im Diakonischen Werk in Rastatt.
Vertrauliche Geburt hast du vorgeschlagen. Und ich gebe es zu, ich habe den informativen Artikel im Gemeindebrief nicht gelesen. Deswegen meine erste Frage, was ist die vertrauliche Geburt?
Genau, kurz mein Artikel im Gemeindebrief dazu. Wir haben uns gerade noch darüber unterhalten. Jetzt hier zum Thema vertrauliche Geburt, vor allem aus dem Hintergrund, oder ich habe mir das Thema gewünscht, weil vor 10 Jahren das Gesetz eingeführt wurde zur vertraulichen Geburt. Das heißt, am 1. Mai 2014 wurde das Gesetz verabschiedet, das es möglich gemacht hat, vertraulich zu entbinden. Vertraulich entbinden heißt, ich kann anonym unter sicherer medizinischer Versorgung mein Kind zur Welt bringen, das dann direkt in die Hände von Adoptiv- oder Pflegeeltern geht.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin schwanger, dann bin ich aber erstmal bei einem Arzt oder einer Hebamme?
Nein, wahrscheinlich eben nicht.
Okay.
Du bist schwanger, du stellst fest, ich bin schwanger und stellst aber vielleicht auch fest, hey, das geht gerade gar nicht, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Entscheidest dich aber nicht dafür, einen Schwangerschaftsabbruch zu machen, weil es vielleicht zu spät ist oder weil du sagst, ich möchte keinen Schwangerschaftsabbruch machen und entscheidest dich, schwanger zu bleiben. Verheimlichst aber meistens die Schwangerschaft, redest vielleicht mit einer oder zwei Personen drüber oder vielleicht auch mit niemandem darüber und gehst dann entweder in die Klinik, wenn du merkst, es ist soweit, ich muss jetzt entbinden, oder du gehst vorher, was der große Wunsch von uns allen ist oder was unser Wunsch an die Frauen ist, dass sie tatsächlich vorher in eine Beratungsstelle kommen und sagen, ich bin schwanger und ich möchte gerne vertraulich entbinden. So, dass die Schwangerschaftsberatungsstellen, die in diesem Verfahren die Gesamtkoordination haben, die Chance haben, das gemeinsam mit dir als Schwangere zu planen. Du nennst einmal deinen Namen, du zeigst einmal ein Ausweisdokument, das wird in den Herkunftsnachweis eingetragen und danach musst du deinen richtigen Namen nicht mehr sagen und wird auch nicht mehr genutzt. Das heißt, du wirst angemeldet in der Klinik mit einem Pseudonym, mit einem Geburtsdatum und kannst sicher entbinden, ohne über deine Krankenversicherung eine Abrechnung zu erfahren oder irgendwelche Daten von dir rauszugeben.
Okay, jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, es wird an einer Stelle dein Name mal hinterlegt.
Ja.
Dann bekommst du das Kind, wirst medizinisch versorgt.
Ja.
Aber niemand weiß, wer du bist.
Ja.
Du bekommst dann das Kind. Und dann ist das Kind dann gleich weg.
Das kannst du entscheiden, ob du sagst, du möchtest das Kind noch sehen oder die ersten Stunden mit dem Kind verbringen oder ob du sagst, du gibst es direkt ab nach der Geburt.
Und ist das unumkehrbar oder kann sich die Frau auch jederzeit noch entscheiden, das anders zu machen?
Die Frau, genau, also so wie in Deutschland, dann läuft im Grunde genommen das normale Adoptionsverfahren an. Das heißt, die Frau hat die Möglichkeit, im ersten Jahr, bis es tatsächlich zu einer Adoption kommt, nochmal zu kommen und zu sagen, hier, ich habe vertraut. Also muss dann aber offenlegen und die vertrauliche Geburt in Anführungsstrichen rückgängig machen. Sagt dann ihren Namen, sagt, ich bin die Frau so und so, ich möchte gerne Kontakt haben und dann ist die Frage, dann geht es vor das Familiengericht, wie es entschieden wird, wie es dann weitergeht.
Oder Sie können da auch direkt nach der Geburt sagen, ich habe mich jetzt anders genau entschieden, ich liebe mein Kind, ich schaffe das.
Ja, genau, das geht auch.
Okay. Was passiert, wenn Sie nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren?
Sie kann sich immer an die Adoptionsvermittlungsstellen wenden. Und dann ist die Frage, wie es weitergeht, also was die Adoptionsvermittlungsstellen dann tatsächlich draus machen. Also ob die sagen, also nein, nicht, was sie daraus machen, sondern dann ist tatsächlich die Frage, ob die Kontakt mit der Pflege oder mit der Adoptionsfamilie aufnehmen, ob es zu einer, also ob die Adoptionsfamilie das so gelebt hat, dass es offen gelebt wurde, also dass das Kind darüber Bescheid weiß, dass es adoptiert ist, ob man sagt, ja, da ist ein Interesse da, Kontakt miteinander aufzunehmen, oder ob man sagt, nee, erstmal nicht, oder je nachdem, wie alt das Kind auch ist, wie das gehandhabt wird. Das wird dann gemacht, also wird tatsächlich in einem gemeinsamen Verfahren dann entschieden.
Wie viele Frauen nehmen das in Anspruch?
Deutschlandweit waren es seit 2014, ich glaube, um die 1100 Frauen, die diesen Anspruch genommen haben. Hier in Baden-Württemberg reden wir, glaube ich, von 120 Fällen ungefähr. Für den Landkreis, beziehungsweise für uns als Kirchenbezirk, zwei, die diesen Anspruch genommen haben. Wir haben tatsächlich bei der Einführung vom Gesetz, waren wir sehr kritisch und haben gedacht, für wen kommt das überhaupt in Frage? Das macht doch niemand, ja. Oder das wird uns nicht treffen, vermutlich als Beratungsstelle, dass da Anfragen kommen. Und wir waren sehr erstaunt, als die erste Anfrage kam, zwar 2018, also 4 Jahre nach Einführung, und 2020 die zweite, die kam. Und also es ist kein Routiner oder kein Alltag, den wir ständig haben. Wir müssen aber immer die Fortbildung haben, weil rein theoretisch könnte jeden Tag jemand kommen, der sagt, ich brauche da Unterstützung. Das kann immer sehr knapp sein. Also das kann sein, das ist wirklich ganz kurz vor der Geburt, oder das Krankenhaus meldet sich und sagt, die Geburt ist da, ihr müsst schnell kommen, oder wir müssen das irgendwie organisieren, dass das stattfinden kann. Und es sind alle Kooperationspartner, die da mit drinstecken, versuchen sich regelmäßig auszutauschen, um auch immer das Verfahren präsent zu haben und zu wissen, wer ist ansprechbar, wer ist zuständig, wie muss man was machen, so dass das alles sehr, sehr, sehr schnell funktionieren kann, wenn jemand kommt und tatsächlich sagt, ich möchte vertraulich entbinden.
Also, ich finde es gut, dass es das gibt. Ich denke gerade darüber nach, die Fallzahlen sind relativ gering. Dafür ist wahrscheinlich der Fortbildungs- und Administrationsaufwand auf Dauer sehr hoch. Also lohnt sich das dann, das vorzuhalten, wenn das so gering nur in Anspruch genommen wird? Also 2 im Landkreis in 10 Jahren?
Ich glaube, es ist tatsächlich, also das Gesetz ist verabschiedet und es gibt durchaus Landkreise, wo es deutlich mehr ist. Wir reden in Karlsruhe von 14. Mhm. Wir wissen nicht, woran es liegt, dass es hier so ist und woanders mehr oder weniger. Manchmal, oder unsere Vermutung am Anfang war, vielleicht liegt es an den größeren Städten, dass man dort eher das Gefühl hat, anonym zu entbinden. Vielleicht liegt es auch manchmal an der Bekanntheit. Es kann durchaus auch passieren, dass die Rettungssanitäter im Krankenwagen nicht Bescheid wissen und das Verfahren nicht kennen und es damit schwierig wird, wenn ich meinen Namen nicht nenne und vielleicht eine Hilfeleistung brauche und meine Krankenversicherungskarte nicht hergebe, also dieses ganze Administrative. Man hat das Gesetz eingeführt mit dem Hintergrund, dass man sagt, man möchte nicht, dass Kinder ohne medizinische Versorgung geboren werden. Und dafür ist es eingerichtet worden, also zu sagen, Kinder sollen medizinisch gut versorgt geboren werden, ohne dass die Frau heimlich zu Hause auf der Toilette irgendwo ihr Kind kriegen muss und irgendwo aussetzt oder ablegt, ohne dass es versorgt ist. Man hatte auch so ein bisschen die Vermutung, vielleicht geht es in Richtung weniger Fälle bei der Babyklappe, also dass da weniger Kinder abgegeben werden, vielleicht sogar, um eine Babyklappe irgendwann abschaffen zu können. Das sind wir noch nicht. Also das wird nach wie vor auch weiterhin genutzt, wobei auch da die Zahlen nicht wahnsinnig hoch sind. Zu sagen, aber man führt es nicht durch oder man hat es nicht, macht es tatsächlich auch nicht unbedingt einfacher, weil was machen wir, wenn der Fall kommt und wir nicht geschult sind und nicht Bescheid wissen?
Babyklappe ist das, was traditionell das Findelkind auf den Stufen, auf den Kirchenstufen war oder vor dem Feuerwehrhaus.
Ja.
Wo man einfach einen Säugling findet.
Ja. Genau, gibt es in Karlsruhe, angeschlossen an eine Einrichtung, gibt es eine Babyklappe tatsächlich, die auch hier für die Region oder für alle in der Region hier zuständig ist. Findet man auch, glaube ich, darüber. Und die Frauen, die suchen nach Unterstützung und Hilfe. Und da ist natürlich das Internet dann, wie kann ich entbinden, wie kann ich das machen? Und da sind die schon gut unterwegs und die finden auch ihre Wege dann und werden dann eben an die entsprechenden Beratungsstellen vor Ort vermittelt und landen dann bei uns oder bei den Kolleginnen vom SKF, also Sozialdienst katholischer Frauen, oder beim Gesundheitsamt.
Also um das in Anspruch zu nehmen, braucht es ja auch ein anonymes Umfeld.
Ja.
Also wenn ich in einer Familie lebe, wo es Partner gibt, Eltern, vielleicht schon Kinder, Freundeskreis, Beruf. In der Regel nimmst du ja irgendwann wahr, dass jemand schwanger ist. Und auf einmal ist sie nicht mehr schwanger und es gibt kein Kind. Dann ist es ja auch nicht mehr anonym. Das heißt, es muss ja auch das Umfeld schon nicht tragfähig sein oder anonym.
Naja, ist immer die Frage, ob ich es so gut verheimlichen kann. Und es ist tatsächlich faszinierend, dass Schwangerschaften relativ lange gut verheimlicht werden können und dann erst in dem Moment, wo sie öffentlich gemacht werden oder wo darüber gesprochen wird, dass man die Schwangerschaft auch sieht. Und davor nicht. Und das schaffen Frauen tatsächlich bis zum 9. Monat, dass es nicht gesehen wird.
Ja, ich kenne mich. Also in der Schule, wo ich war, ist es zweimal passiert, dass 9-Klässlerinnen ein Kind bekommen haben. Und keiner hat es gesehen. Und in dem einen Fall wusste es die Frau selber nicht. Die war daheim und hatte plötzlich Bauchweh und Regelblutung. Dachte, sie hat Regelblutungen. Und dann war sie völlig panisch, weil sie ein Kind gekriegt hat. Das ist natürlich ganz schrecklich, wenn du dich nicht darauf vorbereitet hast.
Ja. Und du kannst dann auch nicht anonym entbinden in dem Moment. Wenn du sagst, ich überlege, kann ich das oder kann ich das nicht? Habe ich ein stabiles Umfeld, habe ich das nicht? Und wenn ich nur zur Geburt ins Krankenhaus gehe, dann bin ich natürlich angemeldet mit allem und habe nicht die Möglichkeiten.
Ja klar, in dem einen Fall kam dann der Notarzt nach Hause und
genau.
Dann ist nicht mehr anonym, dann ist es einfach auch ein Notfall.
Ja. Ja.
Früher hat man die Frauen dann einfach zur Verwandtschaft geschickt.
Und dann das Kind dort gelassen?
Und das Kind dann dort gelassen.
Okay. Ja, wenn die Verwandtschaft es trägt.
Ja, oder man hat einfach die Frau in die Sommerfrische geschickt und die kam dann zurück mit dem Kind der Schwester.
Ah, okay.
Oder die Mutter ist mit der Tochter weggefahren und die Mutter hat noch ein Kind bekommen. Damit es nicht unehelich ist.
Okay. Aber uneheliches Kinder sind doch inzwischen kein Problem mehr in Kirche, oder?
In der Kirche kein Thema mehr. Alle Taufen, ich sage jetzt mal so, alle Taufen sind unehelich. Nein, das stimmt natürlich nicht, aber wir haben häufig Hochzeiten mit Taufe. Wir denken gar nicht mehr in der Kategorie ehelich und unehelich. Wir haben in der Kirche auch sämtliche Konstellationen von Partnerschaften. Ja, das ist eines, glaube ich, der wenigen Punkte, wo Kirche dann auch nicht mehr in alten moralischen Vorstellungen oder Kategorien denkt.
Denkt Kirche über, also ich frage mich so ein bisschen, ist Kirche vorbereitet in ihren Gruppen, in den Angeboten, die sie macht, auf das, was die Kinder und Jugendlichen mitbringen, an Identitätssuche, an Fragen, an vielleicht auch das Anderssein? Ist es ein Thema, dass man sich tatsächlich da schult und überlegt? Weil wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Kind, das adoptiert ist, ich denke über die vertrauliche, also wenn ich weiß, ich bin aus einer vertraulichen Geburt entstanden, dann weiß ich, das habe ich vergessen zu sagen, diesen Herkunftsnachweis darf ich nach 16 Jahren einsehen. Das ist so eine Spezialität, in Anführungsstrichen, an der vertraulichen Geburt. Das heißt, nach 16 Jahren kann ich dieses Dokument, was im Bundesamt abgelegt ist, einsehen und sehe dann, wer ist es tatsächlich. Und wenn es da keinen Widerspruch gab, also es muss davor ein Widerspruch gestellt sein, dann kann man es nochmal rauszögern, aber wenn der nicht stattgefunden hat, dann habe ich das Recht, nach 16 Jahren zu gucken. Und bis dahin weiß ich nur, ich bin vertraulich geboren worden und ich bin jetzt bei Adoptiveltern.
Ich muss mich kurz sortieren. Also zum Ersten, ich fange mal an mit dem Formular. Früher war es bei der Hochzeit oder der Taufe, dass dann da Vater und Mutter stand. Inzwischen steht da nur noch erste und zweite Person. Also inzwischen reagieren wir auch auf, dass es so verliebt, verlobt, verheiratet und lebenlang zusammen in der Form nicht mehr gibt. Das war zwar früher auch so, aber das Bild war ein anderes. Also früher hat man die Männer im Krieg totgeschossen und die Frauen sind im Kindbett gestorben. Das heißt, Patchwork gab es schon immer. Das Zustandekommen war eben ein anderes. Heute ist es so, dass Familien oder Paare oft nur auf Zeit zusammen sind, sich dann aber neu und anders verpartnern. Also es gibt selten, dass bei einer Taufe gar keiner dabei ist. Manchmal ist es so, dass der dabei ist, nicht der biologische Vater ist.
Mhm.
Also das hatte ich auch schon in der Taufe mit zwei Männern.
Ohne Vater?
Nein, eine Frau, die war die Mutter.
Ah, okay.
Und das eine war der biologische Vater. Und während der Schwangerschaft haben die sich getrennt und neu verpartnert, aber waren sich einig, irgendwie haben sie beide die Verantwortung, weil es noch ein erstes Kind gab. Das war ein bisschen ungewöhnlich, aber kommt immer wieder nicht vor. Wir haben in unserem Datenbestand bei manchen Bemerkungen, auch Sicherheitssperre, Auskunftssperre. Da steht drin Auskunftssperre, warum auch immer. Adoption, Auskunftssperre, Gefahr für Leib und Leben gibt es auch. Oder dass es bewusst ist, dass keine Daten nochmal nach draußen gehen. Also Daten gehen sowieso nicht draußen, aber die kriegen dann auch nicht mal einen Gemeindebrief, sind einfach auch gesperrt. Ich mache die Erfahrung, wenn ich biblische Geschichten erzähle in der Grundschule, dass manche Kinder dann darauf reagieren, also gerade bei den Jakob- und Josefs-Geschichten, wenn dann mehrere Frauen und mehrere Kinder von verschiedenen, dass sie sagen, oh, das ist ja wie bei uns daheim. Und dann denke ich, ja, da gibt es dann Identifikationsmöglichkeiten, die wir so noch nicht haben. Und wir haben, ich glaube, das wird immer wieder aufgebauscht, wir haben ja auch eine Sexualerziehung in der Schule, inzwischen auch die Möglichkeit oder zeigen auch, ja, es gibt homosexuelle Paare, da gibt es manche kirchliche Gruppen, die da immer noch dagegen sind und manchmal begegnet einem, wir sollen den Kindern nicht so viel von Schwulsein erzählen, sonst werden sie selber schwul. Was ich glaube, nicht funktioniert. Mhm. Also du erzählst nicht jemandem vom Schwulsein und dann wird er schwul, sondern er entdeckt es dann höchstens bei sich und sagt, aha, das, was ich empfinde in meinem Körper, ist also nicht verboten, sondern durchaus eine Möglichkeit, Sexualität und Körperlichkeit zu leben. Meiner Meinung nach kann man Sexualität oder sexuelle Orientierung eh nur ganz schwer unterdrücken. Die sucht sich, das ist so eine große Kraft, die sucht sich ihren Weg.
Ja.
Und wenn man sie unterdrückt, dann kriegt man eher noch einen psychischen Schaden, als dass man ein selbstständiger und erwachsener Mensch wird. Ich glaube, in unseren Gottesdiensten kommt es wenig vor. Geschlechtliche Identität haben wir schon lange in der Diskussion, da geht es dann aber eher um Mann und Frau. Also sagen wir immer, Herr, unser Gott, oder Herr, du bist König. Manche wechseln dann auch und sagen dann auch, Herr, du bist Königin, um das Weibliche zu stärken, weil Gott kein Geschlecht hat, sondern Mann und Frau ist, oder eben einfach als Gott ungeschlechtlich, jenseitsgeschlechtlich, undefinierbar in seinem, ihrem Sein. Das stört wiederum an. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, dass ich beim Segen nicht der Herr segne euch, sondern Gott segne euch sage. Weil ich weiß, dass manche dieses Herrlein und Herr einfach unangenehm empfinden und sagen, das hat was Patriarchats. Das Geschlechterrollenbild in der Bibel ist eindeutig patriarchal. Mhm. Auch wenn die Frauen Gestaltenfiguren eine richtig starke Rolle spielen, ob jetzt Ruth oder Esther oder Maria, aber die Männer haben es immer geschafft, die Frauen dann hinten runterfallen zu lassen.
Na, die großen Namen und Geschichten sind schon die Männer, oder? In der Bibel?
Ja.
Fünf Bücher Mose.
Fünf Bücher Mose. Ja, Jesaja, Jeremia, Ezechiel.
Die anderen sind...
Sehr Joel damals, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zephania. Ja, alles Männer, genau.
Ja, die Ruth ist ein bisschen kleiner geworden.
Das sind nur vier Kapitel. War aber die Uroma von Jesus, also immerhin. Und Esther hat den Kopf abgeschlagen. Na, Problem, Esther ist auch nochmal ein eigenes Buch. Ja, also. Mhm. Homosexualität in der Form, wie wir sie heute verstehen, als partnerschaftliches Leben von zwei Männern oder Frauen, das kennt die Bibel nicht. Mhm. Sie kennt auch nicht Geschlechteridentität wechseln.
Ja. Aber sie kennt die Suche nach der Identität.
Sie kennt die Suche nach der Identität, sie kennt Lebenskrisen, sie kennt Identitätskrisen. Wer bin ich? Wer bist du? Wo bist du? Das kennt sie ganz viel. Mhm.
Ich habe vor kurzem überlegt, ob Mose tatsächlich immer wusste, wer seine Eltern sind. Ich meine, der ist ja auch abgelegt worden. Und in der Vorbereitung auf heute habe ich überlegt, wusste Mose immer, wo er hingehört?
Also ich glaube, dass Mose so eine Identitätsgeschichte ist, am Hof des Pharao aufgewachsen, führend, dass er nicht dazugehört, wahrscheinlich auch vom Äußeren her.
Naja, versorgt ein Stück weit von seiner Mutter, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, versorgt von seiner Mutter, aber in einer anderen Rolle.
Ja.
Und aufgewachsen am Hof des Pharao und irgendwann erschlägt er dann halt ein. Also dann entscheidet er sich für eine Identität.
Ja.
Und dann muss er in die Wüste und gewinnt dann zum ersten Mal eine Familie, eine neue Identität mit seiner Frau und den Nomaden dort, bis er halt am Dornbusch gesagt kriegt, du musst zurück. Und was sagt der als erstes? Das kann ich nicht.
Ja.
Ich kann ja nicht reden. Und dann sagt Gott, dann nimmst du den Aaron mit. Der kann reden.
Ja.
Und dann setzt sich das fort, ja, eine Krise. Also er mit seinen starken Visionen und Gottesbindung und der Herr spricht zu mir. Und das ist offensichtlich auch sichtbar. In dem Moment, wo er mal ins Zelt geht, kommt Gott auch vorbei. Und dann sieht man das Leuchten auf seinem Gesicht. Aber so begeistert ist das jetzt auch nicht. Mhm. Aber am Ende schaffen sie es. Elia ist in der Wüste und depressiv und Identität suchend. Mhm. Jesus ist in der Wüste. In Gethsemane sagt er, lass den Kelch an mir vorübergehen. Also Angst, Identität, Auftrag. Heute wird man vielleicht sagen, immer wieder das Why der Existenz und heraus aus der Komfortzone. Mhm. Das hast du bei allen Figuren.
Ich frage mich manchmal, sind wir vorbereitet darauf, auf die neuen Fragen? Also sind wir vorbereitet in unseren Jugendgruppen, in unseren Kindergärten, dass es eben neue Familienkonstellationen gibt und dass die genauso in Ordnung sind wie alle anderen? Also weil ich finde, wir leben ja doch oft noch das traditionelle Bild im Kopf.
Also ich glaube, dass wir offen sind und wenn du uns fragen würdest, dass das bei den meisten keine Rolle spielt. Mhm. Jeder und jede ist willkommen. Ich hatte eine Kollegin im Gruppenveramt, die hat sich immer aufgeregt, wenn zum Familiengottesdienst eingeladen wurde, weil sie sagt, Mist, ich habe keine Familie, dann darf ich ja nie kommen. Ich glaube, dass wir immer noch auch von als Kirche immer noch von Familien auch ausgehen, dass wir aber gerade in den Städten zu wenig im Blick haben, dass es Singles gibt, also in den Großstädten gibt es Straßen, Züge oder Viertel, das sind 60% der Haushalte Ein-Personen-Haushalte. Was etwas zu tun hat, dass die Menschen länger Ausbildung machen, beziehungsweise länger leben, dann ist einer der Partner gestorben, dass sie nicht mehr so viele Kinder bekommen wie früher. Ja, ich glaube, dass wir ganz schlecht die, ich sag mal, von Mitte 20 bis Mitte 60 als Kirche ansprechen.
Okay.
Weil ich glaube, wir sind gut aufgestellt, was Arbeit mit Kindern betrifft, Couple-Gruppen, Tauffeste, Familiengottesdienste, Gottesdienst mit dem Kindergarten, Jungscharbeit, Kinderbibelwochen, die Konfirmandenarbeit ist richtig gut, dann machen wir Thema und dann hört es auf.
Okay.
Und dann kommen wir. Manche kommen dann, wenn die Kinder getauft oder konfirmiert werden, docken sie an und stellen fest, oh, da kann ich mich ja engagieren bei irgendetwas. Und dann ist es oft erst wieder, wenn du älter bist. Mhm. Also was so unser Alter betrifft, so zwischen 40 und 60, da haben wir wenig außer Kirchenmusik und Gottesdienst. Oder du engagierst dich in einer Gruppe für Frieden, Flüchtlinge, Klima oder du singst im Chor.
Oder gehst in den klassischen Frauenkreis oder ist er erst ab 60?
Da gibt es unterschiedliche. Es gibt den klassischen Frauenkreis und es gibt aber auch richtig lebendige Frauengruppen, die sich einfach treffen und Spaß haben miteinander. Ich glaube, vertraulich und was wie vertrauliche Geburt. Da müsste man mal gucken, wie viele Pfarrerinnen und Pfarrer da Bescheid wissen. Ich wusste es ja auch nicht. Aber stell mal vor, da klingelt jemand und sagt, ich möchte meinen Namen nicht sagen. Ich bin schwanger, ich bräuchte eine vertrauliche Geburt. Ich habe aber niemanden, der mich begleitet. Können Sie mich begleiten? Mhm. Ich glaube, da müsste man erstmal informieren, was vertrauliche Geburt ist. Ich habe schon erlebt, dass Schwangere gekommen sind und gesagt haben, oh, ich weiß, mein Kind wird die Geburt nicht überleben. Können Sie mich begleiten? Das war auch was Besonderes.
Also für mich war auch die Anfrage was Besonderes. Ich habe die zweite begleitet von den Geburten. Und ich habe eine E-Mail bekommen mit einer Anfrage. Und meine Antwort auf die E-Mail hat ausgelöst, dass ich ausgesucht wurde. Also das heißt, da wurden mehrere Beratungsstellen angeschrieben und ich war eben die, die, weiß nicht, am schnellsten reagiert hat oder was geschrieben hat, was angesprochen hat. Und habe dann tatsächlich die weitere E-Mail bekommen mit der Anfrage, so und so sieht's aus. Und dann ging das alles relativ schnell. Und dann ist das Verfahren in Gang gekommen. Und ich weiß von der Kollegin in Karlsruhe, die inzwischen, also die ja, die einfach auch für ganz Baden zuständig ist und viele auch auf dem Weg begleitet. Also weil eben die Routine haben wir nicht. Und immer wieder, wenn Fragen auftauchen, die dann auch sagen kann, hey, mach so oder guck nochmal drauf. Oder das ist noch wichtig im Verfahren, weil wir haben das Verfahren zwar präsent, aber nicht immer so, dass wir das alles direkt aus dem Ärmel schütteln können. Und das war gut, begleitet zu werden und zu merken, das ist super intensiv. Also das ist nicht ganz so einfach, das mit zu begleiten und mit zu versorgen. Und da auch zu gucken, okay, wie kriegen wir das gut hin, dass die Frau gut versorgt ist und aber gleichzeitig auch, dass ein Kind da ganz, ganz schnell gut versorgt wird. Und der Wunsch wäre ja, dass das vielleicht relativ früh in der Schwangerschaft passiert, Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es relativ spät in der Schwangerschaft passiert, ist einfach deutlich höher.
Ja, also und nochmal gucken, was brauche ich dann?
Ja.
Weil eine Geburt zu begleiten, das sind ja so.
Na, ich war nicht bei der Geburt dabei.
Ja.
Also nicht bei der eigentlichen Geburt, aber ich bin tatsächlich mit in die Klinik gefahren.
Aber auch das ist ja schon etwas Besonderes. Da kommst du ja auch in einen persönlichen Kontakt mit jemandem, da die professionelle Distanz und Rolle zu bewahren. Und das ist ja schon recht herausfordernd.
Ja, und ich bin der einzige Kontakt, den es gibt. Und die den Namen weiß. Die den Namen aufgeschrieben hat. Ich habe den Ausweis gesehen. Ich habe den Namen aufgeschrieben. Und dann kommen natürlich plötzlich, ich bin ja dann verantwortlich für die Gesamtkoordination in dem Verfahren. Das heißt, ich bin dann auch die sagen, also die Sachen weiß, die ich nicht weitergeben darf, weil vertraulich und anonym. Und die es aber hinkriegen muss, das Verfahren so zu koordinieren, dass alle Stellen so viel Wissen haben, wie sie brauchen, aber die Frau ihren absoluten Schutz erfährt. Und das ist echt eine Herausforderung.
Das ist richtig eine Herausforderung. Habt ihr ein Zeugnisverweigerungsrecht?
Also wenn Polizei jetzt in irgendeiner Form kommen würde, in dem Fall ja.
Und habt ihr eine Schweigepflicht?
Ja.
Also, das haben wir Pfarrer, wir Geistlichen auch. Das schützt uns auch. Macht es aber auch schwierig, dann immer genau zu gucken, was kann ich jetzt weitergeben, was nicht. Also bei einer vertraulichen Geburt müssen ja manche dann auch etwas erfahren, um gut helfen zu können.
Ja.
Aber du darfst halt nicht so viel sagen, dass man die Identität feststellt.
Genau. Und die Frage ist natürlich auch, also spannend war für mich, das mit der Frau zu machen und zu gucken, wie viel darf ich von ihr, also was erlaubt sie mir weiterzugeben, was sagt sie auch selbst. Und im Hintergrund zu wissen, da gibt es andere Stellen, die aber so viel wie möglich, die von mir wollen, dass ich so viel wie möglich weiß und auch so viel wie möglich weitergebe. Also Adoptionsvermittlung. Ich kann total gut verstehen, dass Eltern, die in einer Adoption oder die ein Kind adoptieren, wissen wollen, gibt es irgendwelche Vorerkrankungen, gibt es irgendwelche erblichen Geschichten, wurde geraubt, wurde betrunken in der Schwangerschaft, wurde irgendwas gemacht, was Einfluss auf das Leben des Kindes hat. Aber ich darf es nicht sagen. Und die Frage ist, inwieweit gestattet mir die Schwangere zu sagen, ja, du darfst weitergeben oder nein, du darfst nicht weitergeben.
Ja, beziehungsweise wir machen ja dann auch die Erfahrung, wie wenig Information es braucht, um dann auch Verbindungen herzustellen.
Ja.
Von daher muss man darauf achten, möglichst wenig Informationen weiterzugeben.
Ja. Und natürlich ist die große Frage oder die große Angst bei den Adoptiveltern, war die wirklich entschlossen genug oder kommt die im ersten Jahr? Lasse ich mich da jetzt auf so einen kleinen Mensch ein und stelle dann eine Beziehung her und bin verliebt seit dem ersten Moment? Oder bin ich immer ein bisschen mit angezogener Handbremse unterwegs, weil ich die Angst habe, da kommt vielleicht noch jemand und sagt, ich würde da gerne noch mal drüber sprechen. Oder ob ihr adoptieren könnt oder nicht.
Ja, das Risiko besteht.
Ja.
Und ich glaube, du kannst nur die Liebe schenken und wenn die Anfrage kommt, dann versuchen, damit umzugehen.
Ja. Ja, und ich glaube, du hast an keiner Stelle, also das ist mir vor kurzem aufgefallen, als ich drüber nachgedacht habe über das Thema, du hast an keiner Stelle die Möglichkeit, mit dem ersten Tag zu adoptieren.
Mhm.
Also bei der vertraulichen Geburt sind wir inzwischen, oder beziehungsweise war es die beiden Male, die es hier war, so, dass direkt mit Geburt der Kontakt im Krankenhaus zu den Adoptiveltern hergestellt werden konnte. Also das heißt, die haben Rooming In, heißt das, glaube ich, gemacht. Also die haben das Kind genommen und waren die ersten Lebensstunden vom Kind direkt mit dem Kind zusammen. Also die haben das direkt in Empfang genommen. Das war wirklich willkommen. Also es durfte willkommen sein dadurch.
Das heißt, im Kreißsaal liegt die Mutter, haben wir entbunden, dann kommt die Krankenschwester, nimmt das Bündel und gibt es den Eltern im Nachbarraum und fertig ist.
Jetzt, war ganz grob formuliert, ja, fertig ist. Genau. Also es ist, die Frage ist tatsächlich, möchte die Mutter, die entbunden hat, gerne noch Kontakt haben?
Ja.
Dann kann das auch so aussehen, nicht die Krankenschwester nimmt, sondern dann ist tatsächlich auch erst raufgucken und schauen und in Ruhe ankommen. Und dann geht's auf die Säuglingsstation tatsächlich. Oder ist es so, dass die sagt, nein, ich möchte gar keinen Blick drauf werfen, und dann geht tatsächlich direkt der Kontakt auf die Entbindungsstation oder beziehungsweise das Kind. Deswegen ist es auch so spannend, weil in der Klinik ist ja dann natürlich auch zwei Stationen. Ich habe die Kinderstation, die übernimmt in dem Moment. Und ich habe die Entbindungsstation, wo vielleicht noch die Mutter im Moment bleibt oder sich dann relativ schnell entlässt, was die größere Wahrscheinlichkeit ist, wenn sie kann.
Gibt es eine Auswertung, wie es den Müttern geht, nach einem Jahr oder nach 5 Jahren?
Anonym. Wir haben keinen Zugriff auf irgendwelche Daten. Die Frage ist tatsächlich, also spannend wird tatsächlich 2030, weil da werden die ersten Kinder 16. Mhm. Und da werden die ersten Kontakte, vermute ich jetzt mal, geknüpft werden. Es gibt die Auswertung, dass es mehr angenommen wird, wie man dachte. Also, dass es mehr stattgefunden hat, wie man dachte. Aber es gibt keinerlei Zugriff. Also, wir haben vor kurzem, wir haben im November nochmal einen Pressetermin, und dann war die Frage, könnt ihr nicht jemanden einladen, der vertraulich entbunden hat? Nein, können wir nicht. Wie sollen wir jemanden einladen?
Wissen wir nicht.
Wissen wir nicht, genau. Also, zum einen dürfen wir nicht drüber sprechen, zum anderen laden wir sicher niemanden ein, der anonym entbunden hat, weil der hat anonym entbunden. Und das ist definitiv, das bleibt anonym und es ist vertraulich. Da wird nicht dran gerüttelt, auch nicht für eine Presseanfrage.
Ja, aber einen könnte noch eine Ausnahme machen.
Nee,
auch nicht. Wird sich im Artikel einfach gut machen.
Ja, wird sich im Artikel sicher gut machen. Und das Spannende ist ja, das liest sich natürlich anders, wie wenn die drüber sprechen, die mit dem Verfahren zu tun haben. Aber
das heißt, es gibt aber auch noch keinen Verein anonym entbundener Mütter,
nee,
die sich organisieren.
Nee, die organisieren sich auch nicht.
Also wir haben ja bei Adoption verschiedene Entwicklungen und Regelungen. Also die Kinder fragen ja irgendwann,
ja,
und gehen die Adoptiveltern da unterschiedlich mit um. Manche sagen gleich von Anfang an, du bist adoptiert, wir haben dich bewusst gewählt. Da gibt es ja diesen Witz, wo zwei Kinder schreiten und der eine sagt, du bist ja adoptiert, und der andere sagt, naja, ich bin wenigstens ein Wunschkind. Kinderfragen, und es ist ja unterschiedlich, ob sie dann wirklich wissen wollen, wer der leibliche Vater oder Mutter ist. Ich glaube, so zwischen 14 und 16 wollen sie alle irgendwann ausziehen und die richtigen Eltern.
Da denken sie alle, sie werden adoptiert.
Sie sind alle adoptiert. Ja.
Oder da wollen sie nicht dazugehören.
So tolle Kinder können nicht so bescheuerte Eltern. Das ist völlig richtig. Wir haben bisher die Anonymität bei den Samenspendern.
Mhm.
Die gesagt bekommen, also ist jetzt anonym und bleibt anonym. Und jetzt gibt es so die ersten Unterhaltsforderungen und Gerichtsurteile.
Ja, da gibt es ja auch Änderungen in der Gesetzlichkeit. Also das klar ist, die Anonymität ist nicht mehr so, wie es mal war. Und tatsächlich, das Spannende ist, es gibt ganz viel Blick auf diese Adoptionsgeschichte hinten dran. Also es gibt auch immer wieder den Wunsch, eher darüber zu sprechen, weil das ist interessanter, was passiert dann. Es gibt aber nicht den Blick aufs Verfahren und auf das davor und auf die Mütter, weil das sind ja die Abgebenden. Ja, in dem Moment. Das sind vielleicht auch die, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das sind die, die Schlechten in dem Verfahren. Oder die keine Rolle, also die nur untergeordnete Rolle zugespielt bekommen. Und das ich eigentlich sehr schade finde, weil genau, wenn du es als Adoptionsfamilie siehst, kann es ja für die auch sein, denn man sagt, ich bin da sehr dankbar, dass es die gab und die Entscheidung so getroffen hat, die mir mein Leben geschenkt hat.
Ja, also ich hatte tolle Eltern, weil die sich wirklich mich gewollt haben. Man könnte ja auch die Frauen fragen und wäre vielleicht überrascht, dass sie sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens.
Ja.
Dass ich dieses Kind abgegeben habe, weil ich so, wie ich mein Leben geführt habe, gemerkt habe, ich hätte kein Kind aufziehen können. Gut.
Ja. Und sie haben sich ja trotzdem, also weil du vorhin gesagt hast, Wunschkind oder nicht, sie haben sich ja dafür entschieden.
Ja.
Sie haben sich dafür entschieden. Vielleicht war es kein Wunsch im eigentlichen Sinne, dass ich wollte gerne nochmal schwanger werden, aber sie haben sich entschieden für ein Austragen von einem Kind und von einer Schwangerschaft. Und damit was geschenkt. Also ich finde, es ist immer, ich denke immer so, sie haben ein Geschenk gemacht auch und jemandem was weitergegeben. Und da finde ich, ist der Blick oft nicht drauf. Also es wird eher so, die werden so ein bisschen, also ja, die können sich nicht organisieren, tatsächlich nicht. Das wird schwierig.
Wie ist das denn in anderen Ländern? In anderen Ländern haben wir ja zum Beispiel Leihmütter.
Ja.
Das ist ja in Deutschland verboten.
Ja.
Das heißt, jemand kann kein eigenes Kind bekommen oder möchte nicht und nimmt dann eine Leihmutter und dann ist es ja rechtlich das eigene Kind.
Ja. Und dann kann ich ja Leihmutterschaft auch sehr unterschiedlich leben. Ich kann die ja leben mit meiner Eizelle und meiner Samenspende. Ich kann die aber auch als gleichgeschlechtliches Paar leben mit eben nur Samen oder nur Eizelle.
Ja.
Oder ich kann die mit Spende von, mit Eizellspende zum Beispiel von jemand anderem und eigenem Samen oder andersrum. Also da gibt es ja alle möglichen Varianten. Ich glaube tatsächlich bei einer Leihmutterschaft, das, da bin ich jetzt aber überfragt, ist es nie die eigene Eizelle oder Samen. Nee, kann ja nicht die eigene Eizelle.
Nein, dann ist es ja ein eigenes Kind.
Ja, genau, deswegen. Also es ist nicht, ich trage nicht aus mit eigener Eizelle, sondern ich habe immer
eine fremde
Eizelle.
Genau, ansonsten ist es ja nicht Leihmutterschaft, sondern Samenspende oder irgendwas. Also bei einem gleichgeschlechtlichen Paar muss ja der Samen irgendwo herkommen. Und genau. Dann kriegst du eine befruchtete Eizelle von einem Mutpartner. Aber ich hatte auch mal eine Taufe, wo die Mutter keinen Namen angegeben hat. Also vom Vater und sagte, das ist eine Samenspende.
Ja, ich glaube, wir sind da, also für mich ist tatsächlich die Frage, ich glaube, wir sind da sehr weit in dem Verfahren, also was, nee, eigentlich sind wir an vielen Punkten ja noch sehr zurück. Also wenn du sagst, bestimmte Verfahren gehen hier nicht oder Eizellspende geht nicht, Leihmutterschaft geht nicht. Ich glaube, wir wollen nicht drüber diskutieren, ob wir das gut oder nicht gut oder ob das so, aber jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Also ich weiß, dass der Gesundheitsminister oder die Ampelregierung da immer wieder einen Vorstoß macht.
Ja.
Aber es nicht gerne diskutiert wird,
ja,
in Deutschland.
Na, und die Frage ist für mich, jetzt habe ich meinen Faden wieder, wo finde ich mich denn? Also was ist, wenn ich bei einem Paar aufwachse und es gab eine Samenspende, komme ich damit klar, dass ich weiß, ich habe einen biologischen Vater und ich habe einen Vater, der mich großgezogen hat? Ist es tatsächlich ein Vater, wenn es ein Samenspender ist? Oder ist es halt nur irgendwie der Samen? Wie geht es mir damit, ja, zu wissen?
Ja, nur macht so einen großen Unterschied. Also wenn der Vater ausgezogen ist oder es war ein One-Night-Stand und Stand-Test oder es war eine Beziehung, die dann nicht gehalten hat und der Vater sich nicht kümmert, die Frage, das ist, und das höre ich dann immer wieder von Kindern, das ist mein biologischer Vater und das ist mein Herzensvater, mhm, oder mein richtiger Vater. Und dann sind die Familienkonstellationen unterschiedlich.
Ja.
Und wir gehen immer noch davon aus, dass in dem Moment, wo das Paar zusammen wohnt und lebt oder verheiratet ist und biologisch alles übereinstimmt, dass es dann gut ist.
Aber das ist es, glaube ich, nicht immer.
Es gibt auch Familien, wo die Väter gar nicht präsent sind,
ja,
oder die Mütter mit Kindern nichts anfangen können und ihnen das leid tut oder nicht leid tut.
Ja.
Es ist ja nicht alles gut für das Kind, wenn die Eltern da sind. Manchmal wäre es ja besser, die würden sich trennen.
Ja.
Und gar nichts mehr zu tun haben.
Ja. Ja, und ich glaube tatsächlich, dieses Geschenk, was Adoptiveltern nehmen, weil sie sich bewusst dafür entschieden haben, die haben sich ganz anders für Elternschaft entschieden. Ich glaube, dieses Adoptionsverfahren durchzumachen, das ist echt eine Herausforderung. Und die haben sich ganz anders dafür entschieden. Und haben sich auch entschieden, da, egal mit welchem Samen und mit welcher Eizelle, da ist jemand willkommen und er wird willkommen geheißen. Und er darf einfach da sein.
Genau, die heißen ja, haben sich entschieden, die haben sich beworben, die haben einen Prozess durchlaufen und die schenken dem Kind auf jeden Fall ihre Liebe.
Ja, und ich glaube, das ist das Wichtige bei der Suche nach der Identität. Dass ich weiß, da ist jemand, der ist für mich da und der guckt. Und wenn ich auch mit 14 gerade entdecke, die sind ganz schön blöd und die mag ich gar nicht mehr und ich will eigentlich wissen, wo ich herkomme, weiß ich trotzdem, die sind da.
Und in der Regel ruckelt es sich ja dann zurecht.
Ja.
Bräuchte es mehr vertrauliche Geburten?
Ich glaube, der Bedarf ist gar nicht so groß. Oder ich hoffe es immer, dass der Bedarf nicht groß wird und auch nicht wächst.
Oder mehr Adoptionen? Also es wird jetzt ethisch kritisch, aber wir gehen ja immer noch davon aus, also Vaterschaftsrecht oder Elternrecht ist ja immer nur, wenn die verheiratet sind und die Frau kriegt ein Kind, dann ist es ja automatisch so, dass der Ehemann der Vater ist.
Ja.
Und wenn die Frau sagt, nee, ist er nicht,
dann wird es echt kompliziert.
Dann wird es echt kompliziert, weil dann brauchst du viele Dokumente,
ja,
und viele Beglaubigungen und ein Gerichtsurteil, dass es nicht so ist.
Ja. Und das ist ja für die gleichgeschlechtlichen Paare auch so. Da muss ja der Partner ein Adoptionsverfahren durchleben. Und da soll aber gerade eine Änderung, das soll irgendwie demnächst hoffentlich verändert werden.
Ja, und deswegen heiraten ja manche Schwangere noch schnell auf dem Standesamt.
Ja.
Weil es dann einfacher ist.
Ja.
Wobei, wenn die vorher nicht verheiratet waren, auch relativ einfach ist.
Ja.
Schwierig ist, wenn die vorher verheiratet ist und kriegt mit jemand anderem.
Dann wird es richtig kompliziert.
Was?
Und das dann durchzukriegen, das ist nicht so ganz einfach.
Genau, wenn dann der Partner noch im Ausland wohnt und du brauchst dann aus Argentinien ein Gerichtsurteil, dann wird es richtig schwierig.
Genau, wir waren gerade beim Familienbild und beim Vater, der vielleicht in Argentinien lebt und hier verheiratet und was manchmal sehr kompliziert sein kann. Was sagt denn Kirche zu Familie oder zum Familienbild?
Wir merken immer wieder, dass wir tatsächlich in Deutschland und auch in der Kirche immer noch ein Familienbild haben, das aus dem 19. Jahrhundert kommt. So Vater, Mutter, Kinder, die im Wohnzimmer vorgeführt werden und aufwachsen. Wenn wir uns die Bibel angucken, gibt es da eine Vielzahl von Familienmodellen. 14 Kinder, 4 Frauen, Jungfrauen, Geburten, Adoptionen, Betrügereien, Bankkämpfe, das volle Programm. Wir haben mit Adoptionen, finden wir immer gut. Kinder sollen gut und behütet aufwachsen. Manchmal denken wir, dass Kinder falsche Eltern haben. Da tun uns die Kinder leid, wenn Eltern überfordert sind, gewalttätig, wenn es ihnen nicht gut geht. Wir erleben in den Schulen sämtliche Konstellationen von Patchwork, auch in den Gemeinden. Und ich bewundere immer die Familien, wo die das gut hinkriegen. Und bin mir mit deiner Freundin einig oder sagen manchmal, man sollte mit 20 Kinder kriegen und mit 40 heiraten. Manchmal ist man einfach mit 20 noch nicht fähig, für Beziehungen die gut zu führen. Dann darf man sie auch beenden.
Und Kirche hat da, glaube ich, aber auch nicht nur das, was du vertrittst, oder?
Ja, es gibt dann auch immer diejenigen, die sagen, Jesus hat gesagt, und dann kommt das Familienbild aus dem 19. Jahrhundert. Wir wissen, dass Ehe und Familie in dem Sinne, wie wir es leben, im bürgerlichen Gesetzbuch tatsächlich etwas relativ Neues ist, dass die Menschen im Mittelalter ganz anders gelebt haben, dass das etwas war, was dem Adel vorbehalten war, dass es dann da auch offizielle und inoffizielle Ehen gab. Die Frage mit Besitz und Erbe und Status ist sowieso was Neuzeitliches. Wir merken es an der, oder ich merke es an der Hochzeit, wenn wir die traditionellen Texte lesen. Ich mache das inzwischen immer kommentiert, weil bis dass der Tod euch scheidet, ist schon auch eine lange Zeit. Ich glaube, was wir zu wenig haben, ist tatsächlich, dass wir auf Beziehungen schauen und auch Fortbildungen, Kurse anbieten, um Beziehungen gelingen zu lassen. Das geht los, bis ein Paar schließt sich zu heiraten und dann setzt die Frau die Pille ab und fängt an, anders zu riechen und der Mann kann sie nicht mehr riechen und es ist große Krise, aber das Kind ist schon da. Wir wissen, dass ein Kind völlig die Paarbeziehung in Anspruch nimmt, dadurch Rollenwechsel, Schlaflosigkeit, Veränderung. Megakonflikte entstehen, die meisten kriegen das gut hin. Da sind wir, glaube ich, noch zu schlecht, dass wir da aktiv Hilfestellung anbieten. Ich erlebe es in den Gutersdiensten, dass das kaum eine Rolle spielt. Also auch Konflikte in Familien, zwischen Paaren höre ich kaum. Gibt ja dann auch die Konflikte Kinder-Eltern beziehungsweise Eltern und die eigenen Eltern, wenn die älter werden. Also da bin ich froh, dass du sollst Vater-Mutter ehren, in den 10 Geboten steht. Das ist ja nicht für die kleinen Kinder und Erwachsenen, sondern das ist für uns erwachsenen Kindern, wo unsere alten Eltern störrisch, sonderlich, eigen werden, wütend, ohnmächtig machen und wir nicht mehr weiterkommen, wenn die sich eben verändern, weil sie alt geworden sind. Deswegen ist Kirche, ich erlebe es viel zu schnell, mit einem moralischen Raster kommen und sagen, du sollst, du musst, es steht aber, und zu wenig unterstützen. Was brauchst du und gut mit Krisen, Veränderungen, nicht gelungenem, von mir aus auch Schuld kommen, ohne dass das gleich als Strafe oder Negatives. Das ist für mich die Chance von Glauben. Also für mich ist Glauben, es ist so schön, Kontingenzbewältigung. Mhm. Also wie komme ich klar mit meinen Krisen und wie kann ich es besser machen? Klassisch sagt man, dass der Mensch ist ein Sünder. Auch mir ist das oft einfach und zu negativ und zu wenig Entwicklung.
Ich habe gerade überlegt, Kirche bietet kein alternatives Bild von Familie gerade oder kein Beziehungs-, also bietet Kirche tatsächlich Beziehungsbilder, dass ich sage, ich kriege in Social Media oder wenn Leute in die Beratung kommen, kriege ich manchmal so Bilder vermittelt von, ah ja, der ist aber nicht oder der hat nicht oder da lasse ich mich jetzt lieber nicht drauf ein oder ich habe mich jetzt getrennt, weil. Und mir fehlt manchmal das Arbeiten an der Beziehung, das Weitermachen, auch dafür kämpfen, zu sagen, ah, Alltag ist halt nicht frisch verliebt sein. Und wenn ich so überlege, ob Kirche mir da was bietet?
Also, das gibt es, wenn du in der Gemeinde aktiv bist, dann gibt es Menschen, die dich dabei unterstützen. Im Idealfall wächst dann auch ein Vertrauen, sodass du es ansprechen kannst oder miteinander tragen kannst. Das gibt es in der Seelsorge. Mhm. Da musst du aber aktiv das Gespräch suchen. Ich glaube, es gibt wenig im Gottesdienst. Das haben wir nicht gelernt, nicht im Schirm, trauen wir uns nicht. Der predigt, die predigt. Wir haben die Frage, persönlich predigen, aber nicht individuell. Mhm. Also du musst ja dein Leben auch nicht auf der Kanzel ausbreiten. Aber kannst ja an Erfahrungen teilhaben lassen.
Ja, und ich habe gerade überlegt, du hast vorhin gesagt, mit 14 oder nach der Konfizeit plätschert so langsam die Angebote aus. Wo sind die 20- bis 60-Jährigen? Und das sind ja die, die sich mit Beziehungen beschäftigen, die sich auf Beziehungen einlassen, vielleicht erste Beziehungen haben und vielleicht drüber nachdenken, hey, in welche Richtung will ich mich entwickeln? Was habe ich so vor? Wo gehe ich so hin? Was mache ich so? Und wären das nicht Themen für Kirche, wo man eigentlich sagen kann, hey, das wäre spannend, da mal drüber nachzudenken?
Also, das geschieht. Aber auch da sind ja die Modelle in den Gemeinden unterschiedlich und individuell. Und jedes Paar wählt so sein Modell, bewusst oder unbewusst. Und wir realisieren jetzt erst langsam, dass sich einfach Ehe und Familie auch verändert hat. Also früher hast du geheiratet ganz aus existenziellen Gründen, um deine Versorgung zu sichern. Und dann war eine Rollenaufteilung, der Mann hat das Geld verdient und die Frau hat den Haushalt und die Kinder gemanagt. Und das waren auch getrennte Aufgabenbereiche. Und wenn dann einer von denen aufgefallen ist, dann ist die ganze Familie in die Krise geraten. Und dass Frauen die Unterschrift brauchten für ein Konto oder für eine Berufsausübung, das ist jetzt erst in den 70er Jahren aufgehoben worden. Das ist also noch nicht so lange her.
Einführung der Pille.
Einführung der Pille.
Auch in den 70ern.
Auch in den 70ern. Doppelverdienertum. Ich weiß noch, vor 20 Jahren gab es nicht, dass zwei Pfarrer oder ein Pfarrer-Ehepaar jeder eine volle Pfarrstelle haben durfte. Die mussten sich dann automatisch die Pfarrstelle teilen.
Okay.
Das war Ende der 90er. Inzwischen ist es völlig normal, dass die auch zwei Pfarrstellen haben dürfen. Das heißt, gesellschaftliche Veränderungen kommen in der Kirche an. Die jungen Kollegen identifizieren sich lange nicht mehr so mit dem Beruf, wollen dann auch nicht im Pfarrhaus wohnen. Und wir reagieren natürlich sehr, oder können als Institution oder als System dann nur sehr langsam drauf reagieren. Aber das war ein Bild. Ja, es verändert sich. Was haben wir denn auch? Homosexuelle Paare im Pfarramt, geschiedene im Pfarramt, mehrfach geschiedene im Pfarramt, fremde Kinder im Pfarramt, Eltern im Pfarrhaus, also nicht Pfarramt, sondern Pfarrhaus. Ja, wir haben eine veränderte Rolle des Pfarrers, der Pfarrerin. Da ist eine Statusveränderung, habe neulich zum ersten Mal gesehen, Berufe, die keiner machen will. Ich war Pfarrer mit dabei.
Okay.
Ich dachte, wieso ist das ein geiler Beruf? Ja, das war früher anders.
Ja.
Und wir fangen das an zu diskutieren. Und wenn du mit Leuten in der Gemeinde sprichst, wenn es gerade um Trennung geht, dann sagen vor allem Frauen, ich habe mir das damals überlegt, ich habe es nicht geschafft. Oder Paare sagen, wir haben schon lange keine gute Ehe mehr, aber aus ökonomischen Gründen. Oder der Druck, der äußere, ist so groß, dass wir es nicht machen und sie arrangieren sich. Und da ist die Frage, was ist eine gute Ehe oder eine gelingende Ehe? Wie kann man sich miteinander so entwickeln, dass man sich in Liebe erträgt und trägt und gemeinsam weitergeht.
Ja.
Und manchmal entscheidet sich das Paar oder einer für eine Trennung und manchmal gehen sie ein Stück weit weiter und sagen, es war gut, dass wir zusammengeblieben sind oder wir hätten gar nicht erst heiraten sollen. Und ich glaube, im Konfliktmanagement und Selbstbeobachtung und Entwicklung, da können wir als Kirche noch richtig aufholen.
Ja, ich glaube, da können wir alle an uns arbeiten.
Da können wir alle an uns arbeiten. Nur auch da sind wir theologisch, wenn du Gemeinden anguckst, unterschiedlich unterwegs. Die einen sagen, wir haben einen Auftrag und das ist, und das wissen sie ganz genau und das leben sie. Und dann gibt es einen Rahmen und eine Erwartung und der wird jedes Sonntag und unter der Woche reproduziert. Diese Gemeinden haben oft einen regen Zulauf, weil es klar definiert ist, eine einfache Botschaft und ein Setting. Und dann gibt es welche, die das eher offen gestalten und sagen, so einfach ist es nicht. Aber dann wird es komplex. Und da musst du immer wieder gucken. Also mir ist natürlich Mehrdeutigkeit. Der Mensch will die Eindeutigkeit und landet in der Mehrdeutigkeit. Das macht ihm zu schaffen. Das ist für manche zu kompliziert.
Ja, aber eigentlich ist es ja ein Offensein für alle. Oder nicht?
Nein, sind nicht für alle offen.
Okay.
Also wir hatten das war auch mal, da waren wir in so einem Leitbild offen für alle und dann stellten wir fest, nein, Nazis wollen wir nicht in der Gemeinde.
Okay. Mhm.
Und Kinderschänder wollen wir auch keine. Mhm. Wenn jemand kommt und wir uns dann stark verändern müssen, damit der bleiben kann, das wird dann auch schwierig. Mhm. Also irgendjemand bleibt dann auch weg. Mhm. Das ist ja nicht mehr so wie früher. Dafür kann man sich entscheiden.
Ja.
Also wenn Gemeinden Fusionsprozesse, Entwicklungsprozesse machen und sagen, wir entwickeln uns in eine Richtung und fusionieren Gebäude und wollen etwas leben, dann gibt es Konflikte und manche bleiben auch weg.
Ja, aber das haben Veränderungen ja an sich.
Ja. Gut ist es, wenn das dann ohne große Namen passiert.
Ja. Ja, oder die Wunden versorgt werden.
Oder die Wunden versorgt werden. Oder die Menschen eine neue Heimat finden. So wie die Kinder, die vertraulich zur Geburt gebracht werden, nur sagen, die Mutter kann das nicht. Und die Kinder finden eine Heimat.
Ja.
Und können gut aufwachsen.
Und haben die Möglichkeit, nach 16 Jahren auch nachzuforschen, wenn sie möchten.
Ja.
Ich bin gespannt auf 2030.
Da bin ich auch gespannt. Das Spannende ja beim Kinderkriegen ist ja in dem Moment, also wenn du verheiratet bist und kriegst ein Kind, fragt ja gar keiner.
Ja.
Ob weder wer der Vater ist, noch wie das Kind aufwächst, noch ob das so alles auch gut ist für das Kind, sondern da kommt ja einfach das Kind und das ist in Ordnung. Also Familie hat ja auch einen großen Schutz. Manchmal liebäugelt ja mal damit zu sagen, kann man da nicht was machen? So wenn das achte Kind kommt im prekären Milieu und du weißt, es ist der Cousin wieder gewesen und eigentlich könntest du dem Kind auch eine andere Zukunft geben, aber da einzugreifen ist auch schwierig.
Ja, dafür erfährt Familie einfach sehr viel Schutz.
Das ist auch richtig so.
Und das Spannende ist, um nochmal auf vertrauliche Geburt zurückzukommen, du entbindest in Familie, du bist versorgt danach, du hast dein Wochenbett, du hast deine ärztliche Versorgung und du entbindest vertraulich und du gehst aus dem Krankenhaus. Für mich war die Herausforderung tatsächlich noch einen Nachsorgetermin zu machen. Das geht. Aber da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, dass es eigentlich wichtig wäre. Das ist mir erst in dem Moment bewusst geworden, weil ich gedacht habe, naja, das muss ja noch irgendwie in irgendeiner Form eine Untersuchung geben können, dass geguckt wird, ist alles okay? Gibt es noch irgendwas?
Ja.
Und du bist ja nicht du bist ja auch nicht im Wochenbett. Das heißt, du kannst dich auch nicht ausruhen. Sondern du hast dich entschieden, vertraulich zu entbinden. Und je nachdem, was du machst, läuft dein Alltag normal weiter. Aber du hast eigentlich gerade eine Geburt hinter dir.
Ja, du brauchst eine Nachsorge, also sowohl medizinisch als auch therapeutisch.
Ja.
Eigentlich brauchst du eine Begleitung und das setzt wahrscheinlich erst später ein.
Ja.
Also sind wir gespannt auf 2030.
Sind wir gespannt auf 2030.
Und wünschen allen Müttern und Kindern, dass sie gut auf die Welt kommen und besten Familien bekommen, die sie kriegen können für ihr Herrenwachsen.
Das stimmt, das ist ein schöner Wunsch.